Sie haben auch Fremdenfeindlichkeit erlebt und schreiben aber, Korrektheit ist schlimmer als Fremdenfeindlichkeit. Wie dürfen wir das verstehen?
Da ist mir schon sehr wichtig, also ich habe Ausländerfeindlichkeit erlebt, aber im Vergleich zu dem, was andere erfahren habe, ist es wenig. Und ich habe nur ein paar Szenen geschildert und auch wie schwer es ist, damit umzugehen. Heute leide ich darunter, dass man nicht mehr erlaubt, von Ausländern zu reden, sondern dass man immer diesen Umweg nehmen muss über Migranten und dass diese Korrektheit mir manchmal sehr auf den Geist geht. Aber das ist eben, damals war es schlimmer, als es überhaupt keine Korrektheit gab. Da war nämlich alles erlaubt. Und das war auch ein anderes Deutschland. Mein Bruder und ich waren die einzigen Ausländer auf der ganzen Schule. Und ich meine, Ausländer, wir hatten immer eine deutsche Mutter, aber wir wurden bestaunt wie exotische Tiere in einem gut gepflegten Zoo.
Sie haben einen italienischen Vater, eine deutsche Mutter. Sie kennen beide Welten. Und Sie haben vor ein paar Jahren auch in der Zeit geschrieben, ein guter Patriotismus, der ist so lange gut, wenn er unter anderem zum Beispiel den Sieg über einen Unterdrücker im Innern hat. Sind Sie jetzt ein guter Patriot und wen haben Sie in sich selber besiegt?
Also es gibt eine individuelle Ebene und es gibt eine abstrakte Ebene, die individuelle. Jeder hat so seine Dämonen und seine inneren Abgründe. Also da würde ich mich jetzt auch gar nicht trauen, das hier öffentlich zu machen, ja. Was das sein könnte. Ich glaube, dass ein gesunder Patriotismus muss nicht andere klein machen, sondern er ist stolz auf sich selbst in einem deswegen erträglichen Maße, weil er andere neben sich gelten lassen kann, auch mit ihren Unterschieden. Aber Menschen, die auf gar nichts stolz sind oder überhaupt kein Selbstwertgefühl haben, die sind extrem unglücklich. Und wenn das auf ein Volk zutrifft, dann ist es geradezu pathologisch.
Was mir auch in Ihrem Buch aufgefallen ist, sind immer abwechselnd Erinnerungspassagen von Ihnen, von Axel Hacke. Da kommt bei Axel Hacke auch so diese Angst vor bestimmten Katastrophen, so German Angst, dann viel mehr vor als bei Ihnen. Gibt es das wirklich und hat das trotzdem auch seine Berechtigung, diese German Angst? Was meinen Sie?
Wir machen uns natürlich, also es ist auch nicht so wahnsinnig schwer, auch zum Teil darüber lustig, weil ich meine, ich habe vor diesem Buch lange kein Buch mehr geschrieben. Das allererste war ich ganz jung, ich war glaube ich 22, als ich es geschrieben habe und 24, als ich auf Lesetour ging und da war ich mal bei einer Lesung, da kamen nur 8 Leute und eigentlich wollten nur 7 kommen, weil der 8. dachte, ich wäre ein Fernsehkoch. Und hinterher saßen wir zusammen und eine, glaube ich, war eine Lehrerin und die erzählte mir halt, Ende der 80er Jahre wird es keinen einzigen Baum mehr geben in Deutschland. Und es gibt sicherlich eine spezifische Form der Angst in Deutschland. Aber ich finde, dass das auch zum Klischee geworden ist. Ich finde, dass sowohl während der Wirtschaftskrise als auch jetzt die meisten Leute, die wir kennen, sich doch sehr vernünftig verhalten und nicht wie die Hysteriker, als die manche sie darstellen. Muss ich wirklich die Deutschen in Schutz nehmen in diesem Punkt, sehr.
Diesem Thema Angst widmen Sie beide ja auch ein ganzes Kapitel, und zwar Angst als psychisches Leiden. Warum diesen Stellenwert in einem Buch, das die Frage stellt, wofür stehst du?
Weil diese Angst oft so unausgesprochen bleibt und weil sie sich dann eher über Symptome äußert, manchmal eben auch ganz furchtbare, ja, von Panikattacken über Depressionen bis hin, Axel Hacke schildert das in einer wirklich sehr, sehr eindringlichen Geschichte, bis zum Selbstmord eines Freundes. Das ist ein so merkwürdiger Widerspruch und trotzdem geradezu die andere Seite der berühmten Medaille, dass zu dieser Effizienzwahn, zu diesem Leistungskult, den wir alle irgendwo haben, eben eine andere Seite noch gehört. Und da ist man sehr klein und sehr schwach und hat enorme Probleme, das zu thematisieren, was einen plagt und quält. Und da hilft einem auch nicht der Hinweis, dass die anderen Generationen noch ganz andere Sorgen hatten und nicht so wehleidig waren. Die Ängste sind trotzdem da.
Für die Schwachen, für das Leiden, da steht ja auch so ein bisschen das Christentum. Und Sie schreiben, dass die katholische Kirche von ihrem Leben nicht zu trennen ist. Und das trotz der jetzt nach vielen Jahren erst offengelegten Missbrauchsfälle oder des allgemein klagten autoritären Führungsstils. Warum stehen Sie dafür?
Ja, das ist ganz interessant. Ich habe, glaube ich, 2 Seiten über meinen katholischen Glauben geschrieben, der, glaube ich, wie in jedem erwachsenen Glauben natürlich auch immer wieder große Phasen des Zweifels und auch des Zweifelns und des sehr schmerzhaften Zweifelns kennt. Ich bin ganz erstaunt, wie groß die Resonanz gerade darauf ist, als ob man da was ganz Außergewöhnliches gesagt hat. Eigentlich habe ich 3 Dinge da bekannt. Das eine ist, ich kann mich schwer lösen von meiner katholischen Prägung. Die war nun mal da und auch in der größten Opposition dazu bleibt es immer Prägung, gerade dann. Das Zweite ist, dass ich mich wahnsinnig beeindruckt hat, dass eine Figur, an der wir uns so abgearbeitet haben, wie der berühmte Papst Johannes Paul II., also Karol Wojtyla, dass in diesem Sterben öffentlichen für mich wahnsinnig eindrucksvoll war. Eigentlich all das gezeigt hat, was eben so gerne versteckt wird und was nicht sein darf. Ja, Leiden, Siechtum, Krankheit, Hilflosigkeit. Und ich habe dann auch bekannt, dass bei uns zu Hause abends in aller Stille gebetet wird und dass es ein schöner Moment am Tag ist.
Bei Ihnen zu Hause, das heißt, Sie haben seit wenigen Jahren eine junge Familie. Ihre Tochter ist, glaube ich, so 3 Jahre mittlerweile alt.
Total richtig.
Erziehung ist ja heute nicht leicht, ja, weil laut Ratgebern gibt es jetzt für alle Erziehungsstile richtig gute Argumente. Wofür stehen Sie in der Erziehung?
In der Regel finde ich ganz allgemein, das kann man wirklich sagen, sehr liebevoll mit den Kindern umgeht. Also das beobachte ich auch an meinen jüngeren Kollegen, das ist verglichen mit dem, was ich selber noch erlebt habe, wirklich unvorstellbar. Und wir schaffen es, glaube ich, auch unseren Kindern, so das Gefühl mitzugeben, dass sie geliebt werden und dass sie auch in Ordnung sind, so wie sie sind. Gleichzeitig merke ich jetzt schon, dass wir auch Fehler machen und dass es generationsspezifische Fehler gibt. Also dass, glaube ich, viele von uns doch sehr, sehr viel Wert darauf legen, dass man von den Kindern geliebt wird. Das ist natürlich irgendwas Egoistisches. Ja, das ist, wenn du so willst, in extremer Form auch fast eine Form des Missbrauchs. Ja, die Kinder müssen erstmal so sich fühlen dürfen, wie sie nun mal fühlen. Und dann dieses, was jeder, glaube ich, kennt, der heute Kinder beobachtet, dass die Eltern, meiner Familie kommt das genauso vor und das, eigentlich macht es mich rasend, dass man die Kinder mal fragt, möchtest du das oder möchtest du das oder möchtest du das? Also die permanente Option, ja, und das Kind einer Artdirektorin, die ich kenne, die beim Tagesspiegel in Berlin arbeitet, die hat mir neulich erzählt, dass dieses Kind, das auch noch klein ist, ihr gesagt hat zu ihrer größten Überraschung, weil sie wusste gar nicht, dass das Kind sich so ausdrücken kann, woher soll ich das wissen? Und das fand ich großartig. Genau so ist es.
Würden Sie sich freuen, wenn auch Ihre Tochter eine Suchende wird, wie Sie es ja auch sind?
Ja, natürlich, natürlich.
Weil das bedeutet ja auch Zweifel, Ängste.
Ja, also was nicht ausschließt, dass man Haltungen hat und dass man sich auch zu etwas bekennt und auch für Werte einsteht. Aber ich glaube, das Zeitalter der absoluten Gewissheiten ist vorbei und Menschen, die immer alles genau wissen, die sind mir zutiefst unheimlich.
Giovanni Di Lorenzo hat zusammen mit Axel Hacke ein Buch geschrieben, Wofür stehst du? Mit vielen biografischen Beispielen machen sie sich auf die Suche nach dem, was im Leben wichtig ist oder werden könnte. Dieses Buch ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen und kostet 18,95 €. Und ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch.
Sehr gerne, ich danke Ihnen.